SWR 2 Zeitgenossen.
Liebe Frau Schubert, wir sitzen jetzt hier in Ihrem Haus in Mecklenburg-Vorpommern in der Nähe von Wismar. Die ganze Welt klagt über die Auswirkungen der Corona-Krise. Sie, sagen manche Literaturkritiker, seien eine Gewinnerin in diesem Ausnahmezustand gewesen. Sie erhielten den Bachmann-Preis 2020. Die Umstände waren ungewöhnlich. Alles nur per Videozuschaltung, die Lesungen, die Jurydebatten, die Preisverleihung. Fühlen Sie sich als Corona-Krisengewinnerin?
Ja, durch die Beschränkung, die Corona-Pandemie mit sich gebracht hat, hat sich der Bachmann-Preis völlig anders organisiert. Und das hatte zur Folge, dass ich da nicht hin musste nach Klagenfurt. Über die Einladung habe ich mich unheimlich gefreut, dass alles hier stattfinden konnte. So dass ich also eigentlich was eigentlich eine Katastrophe ja ist für uns alle in der Welt, jetzt in diesem Fall einfach eine positive Seite hatte, so würde ich mal sagen. Ich würde mich nicht als Gewinnerin bezeichnen, sondern die positive Seite war, dass ich da nicht hin musste, denn ich pflege in 24 Stunden täglich meinen Mann. Und dadurch brauchte ich nicht eine Verhinderungspflege herholen und dadurch konnte alles hier sein. Und das war für mich ganz wunderbar. Dadurch konnte ich an dem Wettbewerb überhaupt teilnehmen.
Man hatte lange nichts mehr von Ihnen gelesen. Das letzte veröffentlichte Buch stammt aus dem Jahr 2003. Erklären Sie mir, wie das kommt.
Ich habe immer geschrieben. Ich habe ununterbrochen geschrieben. Und dann habe ich aber eigentlich nur noch in Anthologien veröffentlicht und habe mich ganz auf die Arbeit meines Mannes konzentriert. Eine Frau, die hier war, sagte, eigentlich habe ich mich so ein bisschen verhalten wie Paula Modersohn. Also bei eigener Begabung habe ich ganz stark meinen Mann unterstützt, der hier eine Galerie eröffnet hat. Wir sind dann 2008 ganz hergezogen und seitdem haben wir hier 130 Veranstaltungen gehabt, jeden Monat, da war eine neue Ausstellung. Ich habe bei jeder Ausstellungseröffnung eigentlich eine neue Erzählung geschrieben. Und das hat mich zunehmend ermutigt, dass die Leute sagten, Ihre Erzählung wollen wir hören, nicht die Literatur anderer deutschsprachiger Schriftsteller. Sie möchten eigentlich das hören. Das hat mich sehr ermutigt. Ich habe also immer ein Publikum gehabt, wenn es auch nur das Bildungsbürgertum hier in unserer näheren Umgebung war.
Aber vergessen oder so würden Sie nicht sagen, dass Sie das waren?
Doch, das kann sein. Aber ich habe eben auch selbst dazu beigetragen. Ich habe bei allen Verlagen gekündigt, die was von mir hatten, die mir auch überhaupt nichts getan haben. Aber ich habe gedacht, das, was ich jetzt so der Öffentlichkeit zu sagen habe, ist eigentlich vorbei. Also ich habe eigentlich auch etwas resigniert, aber man klagt auf hohem Niveau. Ich habe resigniert, weil immer wieder Leute kamen und mir die früheren Bücher zum Signieren gaben. Und dann ist ja auch die ganze Zeit alles, was ich hatte, hier digital zugänglich gewesen. Es gibt in der Nähe einen Verlag, der alle meine Bücher digitalisiert hat. Also wer was von mir hätte lesen wollen, der hätte das dann eben sich runterladen müssen. Aber es stimmt schon, ich habe dann auch durch die schwere Herzerkrankung meines Mannes gedacht, es ist jetzt einfach wichtig, dass ich ihn unterstütze. Dann ist es wichtig, ganz aus meinem geliebten Berlin wegzuziehen. Es sind also mehrere Dinge. Ich bin durch und durch eine Großstädterin und lebe jetzt in einem Ortsteil eines mecklenburgischen Dorfes, das am Ende der Straße einen riesengroßen Teich hat. Also hier ist eine Sackgasse, ja. Und ich habe nicht mehr, also aus eigenen Motiven habe ich nicht mehr veröffentlicht.
Fehlt Ihnen das Publikum oder hat es Ihnen gefehlt?
Nein, ich habe es ja immer gehabt.
Sie meinen das bei der Vernissage?
Ja, das ist eine Auswahl. Das sind bis zu 70 Leute kommen. Und das sind Lehrer, das sind Ärzte, Pastoren, die kommen von weiter weg, die nehmen sich extra hier ein kleines Hotel. Und das ist Professoren hier von den technischen Hochschulen, Studentenpfarrer. Es ist im Grunde genommen, glaube ich, schon eine kleine repräsentative Auswahl des Lesepublikums in Deutschland, würde ich wirklich sagen. Und das, was mir jetzt sozusagen als Reaktion auf den Bachmann-Preis so ins Haus flatterte an Briefen, die sagen mir dasselbe. Die sagen, sie machen Mut, sie sehen es lakonisch, sie sehen einen Ausweg in diesen Geschichten. Es ist ein bisschen hochmütig, wenn ich das so sage. Also, dass ich dieses große Publikum eigentlich nicht brauchte. Man könnte auch sagen, es sind saure Trauben.
Wenn man die Einladung auch zum Bachmann-Preis als Wiederentdeckung bezeichnet, es war, glaube ich, Insa Wilke, die Sie quasi vorgeschlagen hat, die Sie kennengelernt hatten im letzten oder im vorletzten Jahr. Ist das dann späte Genugtuung für Sie gewesen, dass es jetzt auch so hurra klappte im Sommer?
Es ist eigentlich eine Überraschung gewesen mehr. Also es war keine Genugtuung für mich, weil ich ja überhaupt nicht frustriert war. Das ist das Missverständnis. Aber wem soll ich das jetzt alles erklären? Ich habe hier sehr erfüllt gelebt. Also ich bin ja eine erwachsene Frau. Vielleicht ist das das, was sich junge Redakteure in Zeitungen nicht so vorstellen können, die vielleicht sehr ehrgeizig sind oder so. Ich bin eine erwachsene Frau. Ich habe Literaturpreise bekommen. Ich habe den Ehrendoktor der Purdue University, den Fallada-Preis, den Heinrich-Mann-Preis. Also es ist nicht so, dass ich gedacht habe, ich bin eine totale Loserin, sondern es ist eigentlich so, dass ich gedacht habe, aha, dann ist das jetzt diese Lebensphase, die mir der liebe Gott sozusagen jetzt beschert hat. Oder das ist jetzt meine Aufgabe hier. Ich hatte dauernd menschliche Kontakte und das war ein reiner Zufall. Es war nicht eine Genugtuung, sondern es war für mich ein Glück mit der Insa Wilke, so muss ich sagen. Ich kannte sie ja überhaupt nicht. Das war eine Tagung, eine gemeinsame Tagung des Literarischen Kolloquiums Berlin zusammen mit der österreichischen Botschaft, mit dem Kulturforum. Und die haben sich überlegt, was haben wir eigentlich jetzt für die deutsche Einheit getan? Es ging nur um das Jubiläum. Aha, hat Österreich gesagt, wir haben den Bachmann-Preis ja immer gemacht. Und da haben wir auch immer Ostdeutsche eingeladen. Und das ist ja auch alles die Wahrheit. Dann haben sie überlegt, ja, wieso kommt denn das, dass die letzten Jahre der DDR-Zeit, in der ja die Grenzen noch zu waren, im Bachmann-Wettbewerb dort immer ein Mensch mit einem DDR-Hintergrund den Bachmann-Preis gekriegt hat. So, das war jetzt eine offene Frage, die sehr viele Leute interessiert hat. Und dann haben sie gesagt, sie laden jetzt mal diejenigen ein, die damals den Preis gekriegt haben. Und am zweiten Abend war Insa Wilke die Moderatorin für diejenigen, die damals in der Jury waren. Und dann war anschließend ein Abendessen, da hat sie sich neben mich gesetzt und hat gesagt, ja, also Sie können ja richtig gut schreiben. Was halten Sie davon, wenn ich bin in der Jury jetzt vom Bachmann-Wettbewerb, wenn ich Sie das nächste Mal vorschlage? Also das ist die ganze Grundlage der Idee von Frau Dr. Wilke, die ja nichts wusste von dem, was ich jetzt inzwischen gemacht habe. Haben Sie was Unveröffentlichtes? Da habe ich gesagt, 100 Seiten. Ich habe ganzes Regal unveröffentlichte Erzählungen. Und ja, habe ich gesagt, habe ich. Und dann habe ich ihr das geschickt und dann hat sie gesagt, sie wird mich warnen, wenn es irgendwie so ist, dass die über mich herfallen würden. Sie wusste ja nicht, wie ich inzwischen schreibe. Das ist ja nun wirklich, 1980 war ich eingeladen, das ist ja immerhin ja 40 Jahre her. Und den Text, den ich vorgetragen habe, den habe ich Anfang der 90er Jahre geschrieben. Ja, hat sie gesagt, dann soll ich das so beim ORF einreichen. Habe ich gemacht und der ORF muss alle nehmen, die von den Juroren vorgeschlagen sind. Und da, so bin ich dorthin gekommen.
SWR 2 Zeitgenossen, heute mit Helga Schubert, gelernte Psychologin. Ja. Wie lange haben Sie gearbeitet als Psychologin?
Also ich habe von 1958 bis 1963 Psychologie studiert und habe von 1963 bis 1987 als klinische Psychologin gearbeitet. In der Erwachsenenpsychotherapie. Und 1977 bin ich freiberuflich geworden, habe aber dann immer weiter unter meinem Ehenamen Helm in einer Beratungsstelle in Berlin-Mitte gearbeitet. Also ich habe bis 87, also ich habe von 1963 bis 87 ununterbrochen in der Beratung und in der Psychotherapie von konfliktbeladenen und neurotischen Menschen gearbeitet.
Von den Gesellschaftswissenschaften in der DDR weiß man, da war der Marxismus-Leninismus quasi notwendig. Jetzt müssen wir die Bildungslücke füllen. Wie ist es bei Psychologie gewesen?
Psychologie war ein, das gab es ja nicht den Ausdruck Numerus Clausus, aber Psychologie war ein Numerus Clausus-Fach. Da musste man sehr gutes Abitur haben und wir waren nur 12 Studenten in einem Studienjahr und es wurde unglaublich gesiebt. Ich hatte auch mit sehr gut Abitur gemacht, musste aber trotzdem noch ein Jahr in die Fabrik. Und das Besondere, an der Ausbildung in Berlin, klinische Psychologie war nur in Berlin, war, dass wir in der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät waren. Also es ist eine, sagen wir mal, eine Schmalspur-Medizinausbildung gewesen. Wir haben auch mit den Medizinern zusammen Ausbildungen gehabt. Und insofern spielte da die Ideologie weniger eine Rolle. In den Büchern stand dann manchmal in den Lehrbüchern, also dass nach marxistisch-leninistischem Gesichtspunkt müsste also jetzt die Umwelt eine größere Rolle spielen oder sowas. Aber wir wussten es ja besser in der Ausbildung. Also diese ganzen Vorlesungen hatten wir, das hat nichts zu tun mit Marxismus, Leninismus, was wir aber auch hatten. Wir haben das sozusagen als Lernstoff genommen, der notwendig war, um jetzt ein Diplom zu bekommen. Man kann sich jetzt vielleicht nicht vorstellen, wie es in einer geschlossenen Gesellschaft ist, in der man einen guten Beruf erlernen möchte. Da gibt es ganz merkwürdige Kotau-Bewegungen. Da muss man gar nicht von überzeugt sein, sondern man weiß, wenn man da die Prüfung nicht macht, dann kriegt man nicht das Diplom.
Wie kommt man von der Psychologie zum Schreiben? Wie haben Sie quasi als Schriftstellerin angefangen?
Ja, also das ist schon seit meinem 20. Lebensjahr, da war ich ja dann noch Studentin, habe ich eigentlich immer geschrieben. Meine Träume aufgeschrieben, aber nicht so zur Entlastung, sondern immer als Geschichten und Gedichte. Also wenn ich jetzt Bildhauerin wäre, würde ich sagen, seit meinem 20. Lebensjahr stelle ich kleine Plastiken her. So, dann habe ich angefangen zu studieren. Das gab dann ein schlimmes Erlebnis und da habe ich gemerkt, aha, wenn ich versuche, nicht das aufzuschreiben in Tagebuchform, sondern wenn ich das versuche zu gestalten, dann bin ich es los. Also ich habe tatsächlich gemerkt, dass ich mit dem Material, was mir begegnet, was ich selbst erleide auch zum Teil, dass es mir zu Gebote steht. Ich habe eine Fähigkeit in mir entdeckt, das zu gestalten und von mir wegzustellen. Und dann bin ich es wirklich los. Und das ist mit 20 Jahren zum ersten Mal gewesen, dann immer geschrieben. Ich habe nicht das Bedürfnis gehabt, das zu veröffentlichen. Und dann bin ich mal, da war ich 23, ins Gespräch gekommen mit einem sehr erfahrenen Kollegen in der Psychotherapie, der dort arbeitete und der war der Analytiker gewesen von Arnold Zweig, also hatte mit einem Schriftsteller schon zu tun und da sollte ich lernen, wie man Anamnesen aufnimmt. Das war also schon nach dem Studium in meiner Stelle in der psychotherapeutischen Abteilung. Ich habe also dabei gesessen und während er das Erstgespräch führte und dann fragte er mich, na, was ist Ihr Eindruck? Was meinen Sie? Was ist das Lebensthema von dem oder so? Und dann habe ich meinen Eindruck geschildert und dann sagt er, woher nehmen Sie jetzt diese, das hat er doch nicht gesagt, woher nehmen Sie diesen Eindruck? Und da habe ich gesagt, ja, das ist ja ganz intuitiv, wie Sie rangehen, sagt er zu mir. Das erinnert mich eigentlich an Arnold Zweig. Also Sie sind eigentlich im Inneren eine Künstlerin, hat er zu mir gesagt. Sie sind eine Künstlerin. Sie analysieren nicht aus dem, was der andere ihnen sagt, sondern sie lassen das alles in sich rein, ganz offen, so hat er mir das damals gesagt. Und dann vergleichen sie, ich würde ein Bild mir machen, darf man eigentlich nicht, sagte er. Er sagt mir voraus, dass ich mal eine Schriftstellerin werde. Und da habe ich gesagt, ich habe aber schon ganz viele Gedichte geschrieben und so weiter. Ich habe ihn bestätigt praktisch, habe ihm das alles mitgegeben, wusste aber, dass ich war damals kurz vor der ersten Scheidung, ich wusste, dass ich auf jeden Fall mein Kind ernähren muss. Also es war gar nicht drin, dass ich jetzt eine freiberufliche Schriftstellerin werde in der DDR. Ich war auch nicht im Verband, nichts veröffentlicht. Und da habe ich gedacht, so jetzt wirst du erstmal in dem Beruf richtig dich etablieren. In der Klinik niedergelassen waren, nicht möglich in der DDR. Und da habe ich dann gedacht, es war eine Ermutigung für mich. So ähnlich wieder wie vor Dr. Wilke jetzt. Es war so ein Lebensabschnitt. War ich 23, ja, 24. Dann hat er gesagt, Sie müssen, das Allerwichtigste ist Rückmeldung durch andere, Sie müssen veröffentlichen. Sie müssen sehen, dass Sie das veröffentlichen.
Und wie ist Ihnen das gelungen?
Das ist mir so gelungen, dass ich dann in einen Verlag gegangen bin. Der Beste am Platze war der Aufbauverlag. Zu einem, und habe das alles bei mir gehabt, 100 Gedichte. hatte ich bei mir und hatte mich angemeldet und bin an einen Lektor geraten, der nun, Gott ergeben, musste er nun mit mir sprechen und wurde ganz freundlich, dieser Mann, Wolfgang Trampe, der war nämlich selber Dichter und war dort nur Lektor, so, der war auch Lektor von Sarah Kirsch übrigens. So, und der hat gesagt zu mir, hören Sie bloß auf, hören Sie auf mit Gedichten, das sind alles Prosa-Gedichte, schreiben Sie Prosa. Jetzt hatte ich aber auch schon ganz viel Prosa geschrieben und habe ich ihm aber nicht gesagt, weil ich erstmal völlig fertig war, dass er meine Gedichte nicht als Gedichte annahm. Und dann können Sie wiederkommen, sagte er, schreiben Sie Prosa. Und kurz darauf habe ich in der Zeitung eine Annonce gesehen, dass die Sarah Kirsch, die ich sehr gut fand von ihren Gedichten her, eine Lesung macht. Im Haus der jungen Talente, das war, wohnte ich in der Nähe am Alexanderplatz, bin ich hingegangen, waren viele Leute da und die hat sie alle weggeschickt. Weil das ein Missverständnis in der Presse war. Also sie hat dort nicht eine Lesung gemacht, sondern das war ihr Zirkel, der jede Woche lief für schreibende Arbeiter und Studenten. Und zu mir hat sie auch gesagt, das ist ein Missverständnis, ich mache keine Lesung. Und das war meine Chance, weil ich sagte, ich würde gerne an ihrem Zirkel teilnehmen, denn ich versuche auch zu schreiben, ja, aber dann können sie bleiben, aber dann nächstes Mal einen Beweis liefern. So kam das. Da hat sie Zigeunerlieder besprochen. So. Nächstes Mal hatte ich dann eine Erzählung mit. Und diese Erzählung habe ich dort gelesen. Und ich merkte schon an ihr, dass positiv so Reaktion. Und dann hat sie mich anschließend angerufen und hat gesagt, kommen Sie bloß nicht mehr in den Zirkel. Das ist alles verlorene Zeit. Das muss veröffentlicht werden. Und wenn Sie wollen, kann ich das auch zum Aufbauverlag zu meinem Lektor bringen. Und das war derselbe, bei dem ich ja gewesen war. Und der war ganz froh, dass ich auf ihn gehört hatte. Aber ich hatte nicht auf ihn gehört. Ich hatte das ja schon. Und dann ist mein erstes Buch erschienen mit einem Nachsatz von Sarah Kirsch. So ist das mit dem Schreiben losgegangen.
Wenn man in der DDR dann sozusagen hauptberuflich Schriftsteller war.
Ja, aber ich habe ja immer diese Medizin im Hintergrund gehabt. Ja. Ich war ja nie erpresst vom Finanziellen. Ja. Ich habe immer verdient mit dem anderen auch.
Trotzdem, hake nochmal nach. Wenn man etwas veröffentlichen wollte, wusste man, ist jetzt eine Frage, wusste man, mit dem brauche ich gar nicht hinkommen, weil das liegt nicht auf der Parteilinie oder auf der Linie des Schriftstellerverbands. Hat man das im Hinterkopf gehabt oder war das bei Ihnen anders?
War bei mir anders. Ja, ich habe das immer abgeliefert. Also ich habe gewusst, das werden Sie wahrscheinlich nicht machen, aber ich hatte ja vorher immer schon gelesen. Also mein Glück ist, dass ich sehr viel zu Lesung eingeladen worden bin im Rahmen der evangelischen Kirche. Und dort wurde keine Zensur ausgeübt. Die evangelische Kirche hat innerhalb der Literaturszene der DDR eine unheimlich positive Funktion gehabt. Dann wusste ich, aha, das ist ja ziemlich kritisch. Dann habe ich es im Verlag gegeben. Meine erste Erzählung ist ja durchgegangen ohne Probleme mit 5 Auflagen. Also da sind 100.000, weiß ich nicht, was da erschienen ist. Sehr viel, lauter Leben. Und mein zweiter Erzählungsband hat schon keine Druckerlaubnis mehr bekommen. Aber ich habe keine Schere im Kopf gehabt. Ich weiß das ganz genau, ich hatte keine. Ich habe es so abgegeben, wie ich es auch schon vorgelesen hatte. Ich habe mich nicht gebremst. Natürlich, ich wusste in dem Moment, da habe ich jetzt wohl einen Nerv getroffen. Aber ich war ja in der Klinik immer noch. Also Sie müssen sich das vorstellen, es gibt Menschen, die sind jetzt abhängig davon, dass es veröffentlicht wird. Die haben jetzt ihre Schere im Kopf und dann machen sie manches jetzt gar nicht mehr. Und wenn sie das nicht machen, kriegen sie keine Resonanz von anderen. Aber wenn man jetzt nicht finanziell abhängig ist vom Schreiben, dann kann man es machen und dann sieht man auch fast mit Spott, wie die anderen darauf reagieren. Ich habe eigentlich mich so ein bisschen immer wie Eulenspiegel verhalten, die ganze DDR-Zeit. Und ich war innerlich frei. Ich wollte nur eben nicht in der Diktatur leben. Das wollte ich nicht. Aber ich wusste, ich habe die Spielregeln der Diktatur tatsächlich erkannt. Und habe dann immer, die nächsten Bücher handelten dann alle nur noch vom Verhalten der Diktatur und von der Gefahr.
SWR 2 Zeitgenossen heute mit Helga Schubert, Schriftstellerin, Bachmann-Preisträgerin. Frau Schubert, Sie sind hierher gekommen durch die erwähnte Sarah Kirsch und auch Christa Wolf, die Sie anfangs gefördert haben. Das Verhältnis ist dann später in die Brüche gegangen. Bin ich da zu vorsichtig in der Wortwahl?
Zu Sarah Kirsch ist es nie in die Brüche gegangen. Die ist ja dann in den Westen gegangen. Es war so, dass das Nachwort von ihr zu meinem ersten Band dann nicht mehr gedruckt wurde. Sie hat ja gegen die Biermann-Ausführung protestiert, war dann 76 in den Westen gegangen. Ja, und zu Christa Wolf, also Sie haben gesagt, das Verhältnis ist in die Brüche gegangen. Das war kein freundschaftliches Verhältnis zu Christa Wolf, sondern das war ein, ich habe sie sehr verehrt und habe von Ferne ihre Sachen gelesen. Und dann hat sie mich besucht im Krankenhaus, da hatte ich Krebs, einen Tag nach der Operation, mit verschiedenen Büchern, die ich unheimlich interessant fand. Und die sind geborgt und die sind geschenkt, Frau Schubert. Und wie ist es denn, wenn man schon so früh sterben muss? Und sie hat uns auch hier in der Nähe dann dieses Haus, also hat uns darauf hingewiesen, dass die Frau hier an Krebs gestorben ist, die ihnen gegenüber wohnt und das wäre zum Verkauf da. Sie haben uns auch ein Quartier im Sommer vermittelt, sie und ihr Mann. Also es war ein großes Entgegenkommen von ihr. Also es war so, ich habe mich um diesen Kontakt aus Verehrung, würde ich sagen, nicht bemüht, zumal ich auch sonst mit Schriftstellern nicht befreundet war. Ich finde, das sind alles Vampire. Also ich bin selbst auch einer und nehme das Material, was kommt. Und das hat Christa Wolf auch gemacht. Bloß das hat sie eben auch mit mir dann gemacht. Und das habe ich nicht gut gefunden, weil sie es vorher nicht gesagt hat. Sie hat sich auch bei mir entschuldigt, aber dann bin ich in Distanz gegangen, total. Ich habe nie irgendwas Negatives über sie gesagt. Ich habe nie persönlich wichtige Dinge ihr anvertraut. Und dann kam das Ende der DDR und da standen wir auf verschiedenen Seiten, politisch auf ganz verschiedenen Seiten. Da haben wir schon miteinander nichts mehr gesprochen.
Frau Schubert, Sie waren, Sie haben es kurz eben gestreift, 89, 90, ganz anderer Meinung, waren Sprecherin, parteilose Sprecherin des Runden Tisches von Regierung,
des Zentralen,
ja, von Regierung und Opposition in der DDR. Im Nachhinein betrachtet, wie war dieser Ausflug in die Politik für Sie?
Ja, die wollten mich ja dann ganz in die Politik haben, weil ich bin für die niederlagenlose Konfliktlösung. Ja, das hatte ich ja nun in der Therapie gelernt und ich war sozusagen angenehm für die verschiedenen Parteien. Das habe ich gemerkt. Da saß ja die SED, die sich dann umbenannte da und ganz neue Parteien und so weiter, die haben mir dann vertraut, weil sie gemerkt haben, ich bin nicht feindlich. Also ich bin jemand, der diese offene Gesellschaft wirklich will, der sie unterstützt, der die Gewaltenteilung will. Und da habe ich das erstmal ganz toll gefunden, dass wir das da machen können an dem runden Tisch. Als ich zum ersten Mal da war, habe ich gemerkt, vieles läuft vollkommen schief. Die internationale Presse sitzt draußen am Katzentisch und die weiß nicht mal, wie die Sitzordnung da ist. Die weiß nicht, wer für welche Partei da sitzt. Sie hatten auch keine Zettelchen dran. Das war meine erste Amtshandlung, dass ich einen Sitzplan gemacht habe. Dann wir hatten ja nicht mal ein Kopiergerät. Dann bin ich rausgegangen, mit Blaupapier habe ich das gemacht und habe gesagt, so, wo sitzt jetzt hier DPA, wo sitzt, ich dachte erstmal die Presseagenturen versorgen, ja. Und dann kam ein Mann auf mich zu mit allen und sagte, ob er mich mal kurz sprechen könnte. Er hätte einen Vorschlag. Ich habe draußen das ganze Equipment, ich habe Funkgeräte, ich habe hier, Fax war das damals, alles hätte er. Wenn ich ihm immer alles, was ich habe, zuerst geben würde, würde er das DPA und allen anderen auch sofort geben. Das wäre doch eine Erleichterung für mich, wenn ich sage, sind Sie vom CIA? Nee, er ist vom Spiegel. Und dann wurde ich gefragt, ob ich dann nach der ersten freien Wahl vielleicht Kulturministerin werden wollte, wurde ich gefragt für den demokratischen Aufbruch, der ist ja dann nachher später in der CDU aufgegangen. Und so, aber da habe ich schon gleich Nein gesagt. Nochmal, dann war ich nochmal eine gewählte Bundestagsabgeordnete, also Kandidatin. Das habe ich aber auch noch, das war ein Missverständnis, da dachte ich soll die Bundesversammlung für den Präsidenten wählen. Aber das habe ich dann nochmal überlegt nach Bonn und Politik. Und inzwischen weiß ich, für die Politik tauge ich nichts, weil ich bin wirklich sehr wach. Ich bin auch informiert politisch. Aber ich kann so eine persönlichen Angriffe und sowas aus taktischen Gründen, solche Infamie, die Politiker so aushalten müssen, ja, das könnte ich nicht aushalten. Ich will das, ich gehe zu jeder Wahl, ich weiß auch genau, ich wähle auch manchmal taktisch, aber selber würde ich es nicht aushalten. Ich hätte auch dieses Machtbedürfnis nicht so. Ich bin als Schriftstellerin wahrscheinlich schon auf der richtigen Seite, würde ich sagen.
Wir sind zu Gast bei Helga Schubert, mit den SWR 2 Zeitgenossen. Frau Schubert, zurück zum Schriftsteller-Dasein. Wie ist Schreiben für Sie? Ist das eine Qual? Fällt es Ihnen leicht? Wie viele Versionen einer Erzählung braucht es, bis Sie sagen, das ist es?
Also ist überhaupt keine Qual. Schreiben ist für mich die richtige Lebensform täglich. Es ist so, dass ich immer zuschreibe im Kopf, immer zu. Und inzwischen ist es so, dass ich das, was ich erlebe, eigentlich schon, während ich es erlebe, übersetzt es sich schon. Also das, was ich erlebe, was ich höre, übersetzt sich bei mir bereits schon in Erzählbares. Es ist so, dass ich manchmal bei Sätzen denke, darf es auf keinen Fall vergessen, oder eine absurde Situation darfst du auf keinen Fall vergessen, das nimmst du dann. Also das ist etwas, ich kann da nur warnen, jeden Menschen, der anfängt zu schreiben und ernsthaft beginnt zu schreiben. Schreiben ist Destillieren, und Schreiben ist das, was man erlebt, in eine Form zu bringen, die Gesetzen gehorcht, und diesen Gesetzen muss man auch gehorchen. Und das ist etwas sehr, sehr Heilsames auch für ein Selbst. Es ist also keine Qual. Und ich denke so lange über eine Erzählung nach, bis ich den letzten Satz weiß, und dann schreibe ich sie wie unter Diktat hin. Also es gibt nicht verschiedene Fassungen, sondern die schreibe ich dann, die muss ich auch gleich im Computer schreiben, damit ich auch die Sätze kurz genug mache, möglichst keine Relativsätze machen, kurz machen, und dann ist es eben so, ein bis zwei Seiten sind eigentlich das, was mir damals der Lektor gesagt hat, sind eigentlich immer Prosagedichte. Es sind alles ganz stark verdichtete Texte. Und die mache ich unter Diktat praktisch.
Ja, diese kurze Form der Erzählung ist ja deshalb kurz, weil sie auch vieles sozusagen auslassen.
Ja.
Wo man dann zwischen den Zeilen lesen muss, ist die eigentliche Kunst. Oder sehe ich das falsch? Ich bin kein Literaturwissenschaftler. Wie würden Sie das sagen? Sie haben eben vom letzten Satz gesprochen.
Ja, der muss auf der da sein Satz, ne? Muss ich wissen. Den letzten Satz muss ich wissen. Und dann schreibe ich auf diesen Satz hin. Das ist dann wie so ein Trichter, würde ich sagen. Denn alles, was ich in dieser Erzählung habe, das mündet in diesem Trichter dieses letzten Satzes. Und dann kann ich auch was von dem, was da so reinläuft in den Trichter, ja, kann ich auch was weglassen. Da streiche ich dann immer noch. Also die Kunst, das mache ich ja nicht absichtlich, sondern das mache ich, damit diese Erzählung meinem Anspruch genügt an das Kunstwerk Kurzerzählung. So muss ich es sagen. Also ich gehorche praktisch den Gesetzen der Kurzprosa. Ja, ich habe auch schon versucht, längere Sachen zu machen, also zum Beispiel Monologe zu schreiben, und geht alles. Aber das ist ja auch auf den letzten Satz. Aber Romane sind was anderes. Ich lese auch keine Romane. Es interessiert mich nicht genügend. Ich lese Romane auch nur vom letzten Satz. Also ich lese den letzten Satz und dann interessiert mich die letzte Seite. Also erstmal interessiert mich natürlich der erste Satz, und dann lese ich sozusagen, bis ich zur Mitte komme. Ich lese rückwärts, alles rückwärts, nur um zu sehen, wie andere das machen, ob ich nicht auch mal einen Roman schreibe. Aber es interessiert mich nicht genügend, weil ich denke, das ist ja viel zu lange bis zum letzten Satz.
Wen von den jüngeren Kollegen oder Kolleginnen lesen Sie überhaupt?
Also jetzt im Moment lese ich Ramsmeier, bin ich begeistert. Verdanke ich übrigens Insa Wilke den Hinweis. Das ist Atlas eines ängstlichen Mannes. Das sind, glaube ich, 80 Erzählungen, die immer beginnen mit "Ich sah". Da lerne ich auch draus. Ich lese Natalia Ginzburg, Tschechow lese ich immer zu. Bei Anton Tschechow fasziniert mich diese unglaubliche Traurigkeit, die aus allen Erzählungen ist. Und ich würde gar nicht sagen Wohlwollen und Menschlichkeit, mit anderen, sondern dieses wirkliche Erbarmen, was er hat mit anderen Menschen. Und das habe ich auch.
Sie haben neben den kurzen Erzählungen auch Sachbücher geschrieben, unter anderem die Judasfrauen sind sehr bekannt geworden. Wie kommen Sie auf Ihre Sujets, die Themen? Gibt es da ein Muster oder ist das Zufall?
Ja, ich muss Ihnen erstmal widersprechen. Ich habe kein einziges Sachbuch geschrieben, weil die Judasfrauen auch so ein Mittelding sind. Die Judasfrauen sind ein Mittelding zur Belletristik. Es ist auch in der Belletristik erschienen, damals bei Luchterhand. Und auch das nächste, die Welt da drin, ist auch nicht im Sachbuch erschienen bei Fischer, sondern auch in der Belletristik. Das ist eine Form, die wurde mir gesagt, das nennt sich Faction. Das gäbe es schon in Amerika, aber in Deutschland würde es sich erst langsam einbürgern, war mir gar nicht so klar.
Dokumentarisches Schreiben würde man
vielleicht sagen. Dokumentarisches Schreiben, was aber einen literarischen Anspruch hat. Mhm. Und ich hatte es als Erzählung geschrieben. Ich habe auch in der Ich-Form geschrieben und das sind auch wirklich Autorenkommentare drin und sehr viel Fiktionales. Also ich habe es sehr stark vermischt. Wie komme ich auf das Sujet? Also bei den Judasfrauen war es so, dass ich ja selbst in einer Diktatur lebte, in der DDR, und mir immer mehr auffiel, also ich habe es nicht so sehr von der Opferperspektive gesehen, was alles passieren kann, den Menschen, die dagegen sind, das wusste ich ja, aber mich hat die Täterperspektive sehr interessiert, immer. Mhm. Also mich interessiert, wie jemand kein Täter wird, das ist für mich von großem Interesse, also wie er eigentlich große Wut hat, aber warum er jetzt trotzdem den anderen nicht vergiftet und totschlägt. Also das hört sich jetzt ganz absurd an, aber in der Diktatur können sie ja mit Hilfe des Staates andere Leute ermorden. Sie sind selber, machen sich die Hände nicht schmutzig, mit Hilfe des Staates können sie den anderen ins Zuchthaus bringen, enthaupten lassen in der Nazizeit, sie können ihn vergasen lassen, sie können alles machen, weil sie ja selber so konform sind mit den Zielen der Diktatur. Und da wissen sie auch, dass sie nicht bestraft werden. Das ist im Sinne der Diktatur. Es ist im Sinne der Ideen, die diese Diktatur jetzt realisieren will. Der Zweck heiligt die Mittel. So, das war mir klar. Und da habe ich gedacht, so, jetzt nehme ich mal die am allerunauffälligsten Täterinnen werden können. Das sind die Frauen. Die können es nicht per Amt, die können es nur irgendwie anders. Und dann hat mich auch sehr die Frauen, dieses Hymnische in Bezug auf Frauen, das hat mich sehr gestört. Das empfand ich als falsch. Und da habe ich dann gedacht, so, jetzt wirst du mal Täterinnen der NS-Zeit, die andere Menschen denunziert haben. Also ich wollte sozusagen die Frauen kritischer sehen und ich wollte die Diktatur gefährlicher sehen. Und das habe ich dadurch versucht zu schaffen, dass ich ganz genau aus den Akten herausgefiltert habe, wie ist das Verhältnis von Täterin zu Opfer gewesen, wie ist es dazu gekommen, dass es unerkannt blieb und wie ist es jetzt, nachdem der andere tot ist, wenn derjenige vor Gericht steht, wenn diese Täterin vor Gericht steht, was sagt sie da? Also es geht wirklich um die Straffreiheit von Täterinnen in der Nazi-Diktatur. Darum geht es. In der Zeit, in der sie die Tat begangen haben. Sie wussten ganz genau, mir kann nichts passieren, wenn ich meinen Mann jetzt beim Wehrkreiskommando anzeige. Es ist im Sinne des Führers. So, dass das mal zu Ende sein kann, dazu waren diese Leute zu überzeugt, dass es nie zu Ende geht. Ich kann doch einen Menschen nur dann denunzieren, wenn ich denke, es bleibt geheim und auf mich kommt keiner. Und das war aber ganz genau wie in der DDR ja auch. Und dieses nächste Buch über die Euthanasie ist mir ja schon sofort, als ich diese Recherchen machte, habe ich 800 Akten durchgesehen für die Judasfrauen. Und dann habe ich dabei unter den 800 war auch ein Verfahren gegen einen Arzt, der hier in Schwerin praktiziert hatte und der in Köln freigesprochen worden ist, in einem Euthanasieverfahren Anfang der 50er Jahre mit einer solchen Begründung, dass ich dachte, das wird mein nächstes Buch. Die Begründung hieß, er ist frei zu sprechen, weil er von den 230 Kindern die von der Euthanasiezentrale her getötet werden sollten, also aufgrund der Selektion war von der Euthanasiezentrale gesagt, die sollen getötet werden, hat er 100, die unter der Tierstufe standen, nicht getötet. Und da kann man ja seinen Widerstand gegen die Euthanasie entnehmen und darum ist er frei zu sprechen. Ich habe dann ja immer noch sehr viel Schullesungen gemacht, als das Buch Die Euthanasie, also die Welt da drin über die Euthanasie kam, und habe 2006 dann damit aufgehört, als ich dann in Gymnasienklassen, in Gymnasialklassen kam und habe immer schon gesagt, also möglichst eine 12., ja, das, dann habe ich immer vor den Klassen gestanden, dann habe ich schon immer Doppelstunden gemacht, ja, damit ich ihnen überhaupt erstmal erkläre, was eine geschlossene Gesellschaft ist. Und dann wird mir klar, dass die jetzt jung sind und die jetzt Abitur machen, dass die unheimlich schnell einen Computer programmieren oder mit der Software klarkommen und so weiter. Aber dass es alles so fraktioniert ist, was wir wissen. Also diesen Zusammenhang, auch in der deutschen Geschichte, den Zusammenhang, die Gefahr, die darin besteht, Meinungsfreiheit einzuschränken, die Gefahr, die daran besteht, gegen die Presse auf die Straße zu gehen, Lügenpresse zu schreien, das ist eine Gefahr. Ich empfinde es als eine Gefahr, wenn man als Bürger dieses Landes, ich kenne kein einziges Land in Europa, wo die Leute auf die Straße gehen und Lügenpresse schreien. Gibt's nicht, außer Deutschland. So. Und da sage ich mir, die Leute wissen nicht genug über die Entstehung von Diktaturen, die wissen nicht genug über das Heilsame der Gewaltenteilung, das alles. Und da merkte ich denke immer politischer. Und dann hat sich das bei mir so auseinanderentwickelt. Also bei mir, ich denke immer politischer, besorgt eigentlich auch. Und auf der anderen Seite habe ich immer mehr Geschichten geschrieben und dann gar nicht mehr das Bedürfnis gehabt, sie zu veröffentlichen. Und dann kam der Bachmann-Preis. Ich musste sehen, dass ich die Sachen wieder habe. Und das habe ich jetzt gesehen. Es hat sich alles gefügt. Die ganzen Geschichten haben sich gefügt. Die waren vollkommen überrascht im Verlag, was ich da für Geschichten, die sich ganz genau aufeinander beziehen. Und jetzt machen die das als Spitzentitel. Also ich bin da vollkommen hingerissen. Ja.
Frau Schubert, Sie waren vom ersten Tag an für die sogenannte Wiedervereinigung. Im Herbst ist jetzt auch viel drüber geredet worden, was da noch fehlt an Vereinigung oder an Einheit. Haben Sie Verständnis dafür, dass wir jetzt gerade von der Ostseite her über das viel reden, was da noch fehlt? Oder ist Ihnen das ein bisschen zu?
Ja. Nein, ich schon durch das Gespräch mit den Pflegeschwestern weiß ich, habe ich auch erfahren von sozialen Schwierigkeiten, nicht von ihnen selbst. Die werden hier gut bezahlt, in der Nähe des Westens, wenn der Pflegedienst schön doof, wenn er ihnen nicht sehr gutes Geld geben würde, die würden ja alle nach Hamburg und Lübeck sonst fahren zur Arbeit. Ich bin traurig, das ist eigentlich mein Gefühlszustand. Ich bin traurig, dass manche Menschen im Grunde genommen so ein Sklavendenken haben. Das ist eigentlich meine Einstellung. Ich möchte die dann immer überzeugen. Ich möchte immer sagen, ja, aber jetzt können Sie doch das und das. Sie können jetzt die Zeitung, die Sie wollen. Ach, ich habe die Zeitung abbestellt, sagen die dann. Oder ich sage, Sie können reisen. Sie können, Sie verteidigen innerlich, es geht ja nur um eine innere Verteidigung, sie verteidigen die offene Gesellschaft nicht, innerlich nicht. Und sie achten sie nicht genug. Sie achten sie nicht. Das ist für mich eigentlich, ich habe also kein Verständnis dafür, sondern ich bin traurig darüber und mein Anteil ist jetzt immer so ein individueller. Jetzt durch den Preis wird jetzt im Frühling ein Buch kommen, in dem viele solcher Gedanken drin sind. Es wird also jetzt ein Buch kommen mit ganz vielen Erzählungen über dieses Denken, über diese Sorge um die offene Gesellschaft, also in erzählerischer Form. Ich selber kann immer nur ermutigen. Das ist mein, seit Anfang an, schon in der Psychotherapie und dann auch in der DDR und auch jetzt, ich kann eigentlich, also meine Funktion ist eigentlich nur zu sagen, dass man das schafft. Also es ist wirklich, das ist so ein, also ich kann ermutigen, das ist meine Funktion wahrscheinlich als Mensch und auch als Schriftstellerin, dass ich immer auch Erzählungen mit Ausweg erzähle, mit Kompromissen, mit lebbarem Leben erzähle. Also so, und diese, was jetzt an Defiziten ist, ja, es ist eine Landflucht von jungen Leuten, besonders von jungen Frauen, von jungen, gut ausgebildeten Frauen. Erstmal sage ich, individuell haben sie das Recht dazu, sage ich mir erstmal. Ich sage nicht, die sollen jetzt hier bleiben, die haben das Recht. Sollen sie nutzen. Ich wurde kurz nach der Einheit Deutschlands, also kurz vorher wohl noch, nach Bayern eingeladen. Da war so ein Jugendtreffen, es war irgendwie eine politische Sache, da mussten wir in den Ring treten. Ja, es waren ganz viele Jugendliche da, es war in München. Und da wurde ich dann gefragt, wie lange wird es dauern, bis sich die Verhältnisse angleichen werden? Und da habe ich gesagt, es wird Generationen dauern. Da waren die vollkommen fertig. Nein, jetzt haben wir noch die Einheit Deutschlands, sie ist und so. Jetzt kommt die Westmark dahin. Und so. Es wird Generationen dauern, habe ich gesagt. Und das ist auch meine jetzige Meinung. Es ist eine andere Mentalität hier, eine sehr wache. Also man guckt immer ganz genau, wie denkt der andere und so weiter. Das hat man so sehr gelernt. Und in der Diktatur hat man es gelernt, zwischen den Zeilen lesen. Und dann die jungen Leute hat man auch wieder so erzogen. Die Leute, die hier groß geworden sind, die jungen Leute sind andere als die, die im Westen groß geworden sind. Auch die jetzigen, die jüngeren Leute. Es ist eine stärkere, ich will es mal gar nicht positiv sehen, aber es ist auch eine Bescheidenheit da. Es ist eine andere Mentalität, die wird weitergegeben. Und nur die, die sich raustrauen, die in die andere Welt gehen. Hier, wir haben doch, es sind doch ganz dolle junge Journalistinnen, die jetzt bei der Süddeutschen sind oder bei der Zeit sind und so. Ja, die sind durch ihre Familien ermutigt worden. Macht das ruhig, versucht es mal in Westdeutschen, macht es in Westdeutschen Redaktionen. Sozusagen, dass das diffundiert. Aber es gibt ja auch ganz wenig aus Westehen. Ich hatte einen Unfall, war in Bergen auf Rügen, Rippenbruch, musste ich in die Klinik und da setzte sich dann eine junge Ärztin an mein Bett und sagte, ach, Sie sind gelernte Psychologin, dann können Sie mir vielleicht mal sagen, wieso ich hier keinen Mann finde. Ich bin qualifiziert, alle Leute sagen, dass ich gut aussehe. Sie findet auf Rügen keinen Mann. Die Ostmänner können mit ihr nichts anfangen. Dann habe ich gesagt, wahrscheinlich müssen Sie sich hier auf Rügen einen jungen Westarzt, der auch hier seinen Facharzt macht, suchen. Das wird erst in der nächsten Generation vielleicht anders sein. Es ist so, dass Männer und Frauen in Ost und West haben eine unterschiedliche Sozialisation schon durch ihre Großeltern. Also da habe ich noch nicht genügend drüber nachgedacht, aber es sind keine Defizite, sondern es sind Diktaturfolgen. Ich würde es gar nicht unbedingt als Diktaturschäden. Ich habe am Anfang immer gesagt, wir haben alle Diktaturschäden. Immer so genau gucken, was die anderen denken und so. Wie kommt das jetzt an beim anderen und so. Aber wir haben Folgen. Ich habe auch Diktaturfolgen.